Wer die Geschichte Israels liest, stößt immer wieder auf ein schmerzhaftes Muster. Gott schenkt seinem Volk einen Bund, doch das Volk wendet sich anderen Göttern zu und lebt gegen Gottes Gebote. Hinter dieser Geschichte steht nicht nur moralisches Versagen, sondern die tiefere Frage, was der Mensch überhaupt vor Gott leisten kann und wie Gott dennoch zu seinem Ziel mit seinem Volk kommt. Jeremia 11-13 öffnet einen ernsten, aber hoffnungsvollen Blick auf Israels Bundesbruch und auf Jehovas heilige Reaktion und weist gleichzeitig auf die Gnade hin, die Gott im neuen Bund bereitet. Der Bund des Gesetzes, gut und heilig, aber für den Menschen unerfüllbar. Am Sinai tritt etwas ans Licht, das zugleich Ehrfurcht und Unruhe weckt. Der Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat, bindet sich an sein Volk und bindet das Volk an sich. Wenn Mose dem Volk die Worte Jehovas vorliest, antworten sie: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Der Bund ruht auf den 10 Geboten, und in diesen Geboten zeigt Gott ein Stück seiner eigenen Innerlichkeit. Die ersten Worte verlangen einen ungeteilten Blick auf ihn, der kein zweites Zentrum neben sich duldet: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Er beansprucht die ausschließliche Verehrung, bis hinein in den Umgang mit seinem Namen und in die Heiligung der Zeit. Selbst die Achtung vor Vater und Mutter ist in diesem Licht mehr als soziale Moral, sie ist Anerkennung der von Gott eingesetzten Autorität und damit Ausdruck der Liebe zu ihm. Das Gesetz der 10 Gebote wurde gegeben, um den Menschen zu prüfen und seine wahre Natur und seinen Zustand ans Licht zu bringen. Wären uns die 10 Gebote nicht gegeben worden, könnte uns unsere wirkliche Lage und unser Zustand nicht offenbar werden, und wir hätten über uns selbst keine Klarheit. Durch die Bewährungsprobe, die Gebote des Gesetzes zu halten, werden jedoch unsere Natur, unsere Lage und unser Zustand aufgedeckt und für uns durchsichtig. Die zweite Tafel wendet sich dem Miteinander der Menschen zu und lässt keinen Raum für Dunkelheit. Du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen. In diesen schlichten Sätzen steckt ein Ruf nach Leben, Treue, Wahrhaftigkeit und Genügsamkeit. Gott will ein Volk, dessen Alltag nach seiner eigenen Heiligkeit riecht. Gerade so wird sichtbar, worum es im Gesetz wirklich geht. Es ist keine Sammlung äußerer Regeln, sondern eine Offenbarung dessen, wie Gott ist. Darum kann Paulus sagen: So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Wer das Gesetz liest, schaut, wenn auch in Umrissen, in das Herz dessen, der es gegeben hat. Doch in derselben Bewegung, in der das Gesetz Gott offenbart, legt es den Menschen bloß. Sobald Israel bejaht hat, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen, beginnt die Probe. Nicht das Gesetz steht auf dem Prüfstand, sondern das menschliche Herz. Paulus fasst das zusammen: Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz Erkenntnis der Sünde. Das Gebot ist wie Licht in einem staubigen Raum, es bringt nicht den Staub hervor, aber es macht ihn sichtbar. Wo Gott du sollst nicht begehren sagt, regt sich in uns gerade jene heimliche Bewegung, die das Gebot verbietet, so bezeugt Paulus: Ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Damit wird der Sinai-Bund zu einem Spiegel. Er zeigt nicht nur, was Gott von seinem Volk will, sondern was im Menschen tatsächlich wohnt. Zwischen einem heiligen, gerechten, geistlichen Gesetz und einem fleischlichen Menschen, unter die Sünde verkauft, entsteht eine Spannung, die der Mensch mit bestem Willen nicht überbrücken kann. Die Forderung Tun und Leben legt die Ohnmacht des Selbst frei. Galater 2,16 bringt diese Grenze in nüchterner Klarheit: Aus den Werken des Gesetzes wird kein Fleisch gerechtfertigt werden. Der Bund des Gesetzes entlarvt damit nicht Gottes Härte, sondern unsere Unfähigkeit. Gerade darin liegt eine verborgene Gnade: Wer im Licht des Gesetzes aufhört, sich selbst zu trauen, wird frei, seine Hoffnung außerhalb seiner eigenen Leistung zu suchen. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. Und das ganze Volk antwortete mit einer Stimme und sagte: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wo das Gesetz als Prüfstein unser Herz durchleuchtet, ist Beschämung nahe. Doch gerade dort, wo der eigene Maßstab zerbricht, beginnt die Freiheit, die nicht mehr vom eigenen Gelingen lebt. Wer lernt, das Gesetz nicht als Treppe zum Himmel, sondern als Spiegel der eigenen Bedürftigkeit und der göttlichen Heiligkeit zu sehen, wird offen für den Weg, auf dem Gott selbst zum Träger der Gerechtigkeit wird. So kann aus dem schmerzlichen Erkennen des eigenen Versagens eine stille Erwartung wachsen: Wenn der Bund des Gesetzes mich nicht tragen kann, dann muss Gott selbst einen anderen Bund bereiten, indem er das wird, was ich nicht bin. Israels Bundesspruch: Götzendienst, böse Wege und gottesgerechte Strafe. Wenn Jeremia auf Israels Geschichte zurückblickt, verdichtet er Jahrhunderte zu einem einzigen Satz: Das Haus Israel und das Haus Juda haben meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern gemacht habe. Dieser Bruch ist nicht ein einzelner Fehltritt, sondern ein Weg. Am Anfang steht die Abwendung vom lebendigen Gott hin zu Werken eigener Hände. Nach der Zahl deiner Städte sind deine Götter geworden, Juda, heißt es. Was am Sinai als erste Forderung erklang: Du sollst dir kein Götterbild machen, du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, wurde in der Praxis umgekehrt. Statt die unsichtbare Gegenwart Jehovas zu suchen, suchte das Volk Greifbares: Bilder, Kulthöhen, Schutzmächte. Götzendienst ist in Jeremia nicht nur falscher Kult, sondern Untreue im Herzen: Man verlässt die Quelle lebendigen Wassers und gräbt sich Zisternen, rissige Zisternen, die kein Wasser halten. Durch ihr Verhalten im Alltag verstießen die Israeliten in vollem Maß gegen die Gebote über Mord, Ehebruch, Stehlen, Lügen und Begehrlichkeit. Durch ihren Götzendienst und ihr böses Tun setzten sie das Gesetz damit völlig außer Kraft. Für sie hatte das Gesetz keinerlei Wirkung mehr. Diese innere Abkehr blieb nicht folgenlos für das Miteinander der Menschen. Wo Gott nicht mehr die Mitte ist, verliert auch der Nächste seinen Wert. Jeremia klagt: Sie sind mir böse geworden, indem sie nach den Starrheiten ihres Herzens wandelten. Das Gesetz hatte ein Leben in Licht und Gerechtigkeit gefordert: Kein Mord, keine Unreinheit, kein Diebstahl, keine Lüge, keine Begehrlichkeit. In der Realität aber prägten Blutvergießen, sexuelle Unordnung, Gewalt, Betrug und Habsucht das Bild. So wird das Urteil verständlich: Durch ihren Götzendienst und ihr böses Tun annullierten sie das Gesetz faktisch, es hatte keinerlei Wirkung mehr in ihrem Alltag. Der Bund war im formalen Sinn noch da, aber sein Inhalt war mit Füßen getreten. Darum kann Jeremia Gottes Wort so scharf wiedergeben: Verflucht ist der Mann, der nicht auf die Worte dieses Bundes hört. Die Strafe ist nicht willkürliche Laune, sondern Ausdruck der Heiligkeit und Treue Gottes. Wer einen Bund schließt, nimmt seine eigenen Worte ernst. Jehova hatte Segen und Fluch an Gehorsam und Ungehorsam geknüpft, jetzt hält er sich an das, was er gesagt hat. Seine Gerechtigkeit kann die Kombination aus religiöser Fassade und praktischer Gottlosigkeit nicht auf Dauer übergehen. Darum, so spricht der Herr: Siehe, ich bringe Unheil über sie, dem sie nicht entfliehen können. Wenn das Gericht kommt, ist es Konsequenz, nicht Willkür. Gleichzeitig zeigt Jeremia die tragische Tiefe des menschlichen Problems. Das Volk ist nicht nur unwillig, es ist unfähig, sich aus eigener Kraft zu ändern. Kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken? Könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid? Das Herz, aus dem alles Verhalten entspringt, wird beschrieben als trügerisch, mehr als alles und unheilbar. Der Bundesspruch ist deshalb nicht bloß moralisches Versagen, sondern Manifestation eines inneren Zustands, der sich nicht durch Ermahnung beheben lässt. Jehovas Gericht legt diese Unheilbarkeit bloß, aber gerade indem er richtet, bestätigt er auch, dass er sein Volk trotz allem nicht aufgibt. So sagt er nach den harten Worten: Und es wird geschehen, nachdem ich sie ausgerissen und zerstört habe, werde ich mich ihrer wieder erbarmen. Sie sind umgekehrt zu den Sünden ihrer ersten Väter, die sich weigerten, auf meine Worte zu hören, und sie sind anderen Göttern nachgelaufen, um ihnen zu dienen. Das Haus Israel und das Haus Juda haben meinen Bund gebrochen, den ich mit ihren Vätern gemacht habe. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Die Geschichte von Israels Bundesspruch lässt die eigene Lage in einem ernsten Licht erscheinen. Sie entlarvt, wie leicht Gott zur Randfigur wird und wie eng verbunden religiöse Formen und verletzte Gebote im Alltag sein können. Zugleich öffnet sie einen Blick für die Treue Gottes, der weder seine Heiligkeit relativiert noch sein Volk fallen lässt. Wer sich in dieser Geschichte wiedererkennt, muss nicht in Resignation enden. Gerade im Erkennen der eigenen Unfähigkeit, das Herz aus eigener Kraft zu ändern, wächst die Offenheit für ein Handeln Gottes, das tiefer reicht als Erziehung und Ermahnung. So wird die Erinnerung an Gericht und Fluch paradoxerweise zu einem leisen Ruf zur Hoffnung, der Bund, den unsere Treulosigkeit zerstört, soll nicht das letzte Wort behalten. Der neue Bund, Christus unsere Gerechtigkeit und das Gesetz des Lebens. Am Ende des langen Weges unter dem Gesetz steht für Israel eine ernüchternde Bilanz. Paulus schreibt über sein Volk, Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Sie hatten das Gesetz, kannten seine Gebote, suchten eifrig, daraus Gerechtigkeit zu gewinnen, und blieben doch unter dem Maß. Der Grund liegt tiefer als in äußeren Versäumnissen, da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Der alte Bund war so angelegt, dass er das menschliche Selbst herausforderte, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Aber er zeigte damit zugleich, dass dieses Selbst keine tragfähige Grundlage für eine gerechte Beziehung zu Gott ist. Jehovas Bund mit Israel beruhte nicht auf dem Glauben des Menschen an Gott, sondern auf den Werken des Menschen in sich selbst. Dieser Bund war ganz und gar eine Sache, die mit dem Selbst verknüpft war und nicht mit Gott. Der neue Bund ist anders. Der neue Bund gründet sich auf den Glauben an Gott und ist mit Gott verknüpft. Wenn wir Gott nicht haben, haben wir den neuen Bund nicht. Ohne Gott gibt es für uns keine Möglichkeit, den neuen Bund zu erfahren. Gerade an diesem Punkt setzt die Verheißung Jeremias an. Inmitten von Gericht und Klage spricht Gott durch den Propheten von einem kommenden König, von einem Spross Davids, dessen Name sein wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wird nicht mehr nur als Forderung an den Menschen formuliert, sondern als Name dessen, den Gott senden wird. In Christus nimmt Gott selbst die Stelle ein, an der Israel versagt hat. Was das Gesetz forderte, erfüllt er in einer Person. So heißt es im Neuen Testament, dass Christus uns zur Gerechtigkeit gemacht ist und dass Gott das tat, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, indem er seinen eigenen Sohn sandte. Im Licht dieses Namens wird deutlich, wie radikal anders der neue Bund ist. Er ruht nicht mehr auf der Leistungsfähigkeit des Menschen, sondern auf der Treue Gottes und dem Werk Christi. Galater 2,16 beschreibt dies mit der ganzen Schärfe des Evangeliums, der Mensch wird nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wer glaubt, tritt in einen Bund ein, in dem Gott selbst die Forderung erfüllt und die Gerechtigkeit schenkt, die er verlangt. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt weg vom Selbst hin zu Gott, der neue Bund ist mit Gott verwoben. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Doch der neue Bund geht noch tiefer, als nur einen anderen Rechtsstatus zu schenken. Jeremia hört die Verheißung, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen und werde es auf ihr Herz schreiben, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Das, was Israel von außen an die Tafel geschrieben bekam, schreibt Gott nun von innen in das Herz. Er bleibt nicht mehr vor dem Menschen stehen, als einer, der fordert, sondern nimmt Wohnung in ihm, mit einem inneren Gesetz des Lebens, das neigt, bewegt, erinnert, korrigiert und befähigt. Hebräer 8 und 10 greifen diese Verheißung auf und verbinden sie mit der vollkommenen Vergebung, ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Der neue Bund stellt die vertraute Logik religiöser Leistung auf den Kopf. An die Stelle des Satzes »Wir wollen tun« tritt die Gewissheit, Christus hat erfüllt und Gott schreibt sein Wollen und Vollbringen in das Herz. Das nimmt dem Ernst des Gesetzes nichts, aber es verlegt den Ort der Erfüllung von unserem schwachen Selbst in die Treue und Kraft Gottes. Wer sich dieser Wahrheit stellt, verliert die Illusion eigener Gerechtigkeit, gewinnt aber einen Grund, der nicht wankt. Der Name, der Herr, unsere Gerechtigkeit ist stärker als alle Anklage des Gewissens und zugleich fruchtbarer als jedes moralische Programm. Aus ihm kann ein Leben wachsen, das nicht aus Pflicht, sondern aus Dankbarkeit und innerer Übereinstimmung mit Gott geformt wird. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.